Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo zusammen.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Patrick, was hast du letztes Wochenende gemacht?
Ich war auf einer Con rumgehockt.
Klasse. Matthias, was hast du letztes Wochenende gemacht?
Ich war auch auf einer Con. Gut. Ich musste bis nach Gelsenkirchen.
Ja, das war eine weite Anreise. Die Fahrtkosten allein schon. Ja.
Das war eine schöne Innenstadt.
Ja. Wir sind ja auch Auto gefahren. Keine Parkgelegenheit.
Das ist echt übel gewesen. Ja, wir waren alle auf dem Gratis-Rollenspieltags-Con in Gelsenkirchen, den Patrick ausgerichtet hat. Er entwickelt sich schon zu einer gewissen Tradition, jetzt im zweiten Jahr. Das Ganze war eine sehr schöne Veranstaltung und wir wollen noch mal ein paar Kommentare dazu loswerden, denn Patrick hat schon einen schönen Artikel geschrieben, den man auf unserer Seite bestaunen kann und auch kommentieren kann. Und da tauchten schon ein paar Nachfragen auf. Denn wir haben ein paar Systeme getestet und auch die Presse war da. Ja, wie ich gerade vom Patrick gehört habe, ist der Pressartikel sehr oft gelesen worden auf der Seite der WAZ.
In dieser Rubrik, was auch immer die Rubrik sein mag, der drittmeistgelesene.
Kurioses.
Was auch immer. Ich meine, ich glaube schon Gelsenkirchen, aber weiß ja auch nicht, wie häufig die das aktualisieren, weil der erste Fall ist ein Asylfall, also ist da, glaube ich, nicht so kurios.
Stimmt.
Ja.
Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Art und Weise gewesen, wie man der Presse versucht hat zu erklären, was Rollenspiel ist.
Und ja, immerhin auf in der Printausgabe eine DIN A4-Seite von so einer normalen Zeitungsseite eingenommen, also schon sehr groß und prominent dargestellt.
Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass es eine Printversion davon geben wird, aber hey, klasse, ja.
Was besonders beeindruckend war, war natürlich der Versuch zu erklären, wie ein 100-seitiger Würfel funktioniert. Mit einem Prozentwert von 60%, den man dann in Schwimmen hat. Und dann würfelt man mit dem Würfel und würfelt eine 53 und schafft es dann zu schwimmen. Und
ja, ihr habt euch aber auch in Details verloren da, meine Güte.
Das ist auch kein Detail, Mann. Das ist einfach nur eine Mechanik.
Ich muss einfach nur erklären, dass man mit den Würfeln nochmal ein Spiel spielt und dann guckt, ob man es schafft oder nicht. Das hätte jeder verstanden. Stattdessen muss man gleich ein Prozentsystem erklären.
Sie hat ja direkt zu den Würfeln gegriffen. Das Problem war, muss man
sie wollte es auch
dazu sagen, wir haben anstatt, da gibt es zwar die schönen Bilder, aber wir haben ja nicht wirklich das Spiel gespielt, sondern
das war eine sehr
wir
gute Story,
bestellt, weil zu dem Zeitpunkt, wo die Presse dann da war, gerade keine Spielrunde lief und man dann einfach für die Presse ein paar Fotos gestellt hatte und dadurch natürlich auch das, ich gucke einfach mal zu und lerne dadurch, wie Rollenspiel funktioniert, nicht ganz so funktioniert hat, aber ich finde, dafür ist der Artikel eigentlich ganz gut geworden, da kann man eigentlich nicht viel dran meckern.
Aber ich brauche einen pressewirksameren Namen. Der ist offensichtlich zu schwer zum Schreiben.
Echt? Ist er falsch geschrieben?
Ja.
Die schreiben ja doch immer falsch, oder?
Auf Version, genau, das war schon letztes Jahr merkwürdig. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man darauf kommt. Na, egal. Also unter dem Bild ist er richtig geschrieben, aber im Text nicht mehr. Naja.
Das passt einfach nicht zusammen.
Oh, und wenn wir schon bei dem Artikel sind, bevor ich das vergesse, ja, ich habe nichts gegen Live-Rollenspieler.
Nein, das ist genau, das hat die Presse völlig verfremdet.
Das wurde wirklich verfremdet. Ich mach mir doch nicht einen guten Teil der vielleicht Hörerschaft hier zum Feind.
Ja,
Ich hab einfach nur versucht zu erklären, dass das, was wir da tun, nichts mit echtem, mit Waffen durch die durch Wälder zu laufen zu tun hat. Und dass wir immer hier an so einem Tisch sitzen, wenn wir diese Form des Hobbys ausleben.
Ja, und das haben die doch auch geschrieben. Also insofern ist auch alles richtig.
Ja.
Ja, ansonsten können wir nur nochmal auch Nadja danken, die sehr viel des Erklärens, was Rollenspiel überhaupt ist, auch übernommen hat. Und auch
auf Italienisch?
Auch auf Italienisch, richtig. Und auch als Drehbuchschreiberin sozusagen jetzt in der Gelsenkirchener Zeitungsszene bekannt ist.
Wobei interessant war, dass ich diesen Artikel online eher zugeschickt und darauf aufmerksam gemacht worden bin, als ich es zu Hause überhaupt die Zeitung aufschlagen konnte. Also
ja, das wurde mir auch
machte schon
sehr
seine Runde
zügig zugetan, ja.
Und ich meine, das Drehbuch passt ja auch zum Kopfkino, worum sich der Artikel im Prinzip dann ja dreht, ne? Also
eine wahrlich sprachliche Meisterleistung, ja.
Ich sag mal so, wir haben unseren Teil versucht und ich glaube, wir stecken alle zu tief im Hobby drin, um zu beurteilen, ob es sinnvoll war, ja, was wir da geredet haben.
Ne? Den Artikel finde ich da auch gut genug. Also
ich finde ihn auch gut. Aber inwiefern jetzt andere Leute begreifen, was Rollenspiel ist, ich fürchte, das müssen Leute beurteilen, die wirklich da ganz neutral rangehen können. Oh, ich habe übrigens gerade den Satz rausgesucht. Der 30-jährige Physiker möchte übrigens auch mal aufräumen mit dem verbreiteten Vorurteil, Rollenspieler seien einsame Spinner, die etwa mit einem Fell bekleidet durch den Wald rennen.
Vielleicht hat das was mit dem Klischee zu tun, was du gesagt hast, dass es um deinen Beruf geht.
Das kann natürlich auch
ja,
sein.
Das ist hier so ein Klischee und so weiter. Und
es gibt ein Klischee, dass Physiker durch den Wald rennen?
Nein, dass Physiker Rollen spielen. Aber vielleicht
Physiker
ist das
merkwürdig da sehen.
Ja, das sowieso.
Ja, also ich will es hier nochmal widerlegen. Ja, das habe ich so nicht gemeint. Vielleicht ein wenig so gesagt, aber nicht gemeint.
Jetzt ist es eh zu spät. Morgen steht es in der Bildzeitung.
Es steht da jetzt schwarz auf weiß hier in einem Artikel. Die würden ja nicht... Die denken
genau,
sich
die würden da nicht lügen. Nein, insgesamt muss ich auch sagen, also ich habe schon viel, viel schlimmere Artikel über das Rollenspiel gelesen und allein der Platz, der dafür eingeräumt wurde, ist schon gewaltig. Da hatten wir, glaube ich, auch gerade Glück, dass nichts anderes Kurioses in Gelsenkirchen passiert ist.
Ja, ich meine, letztes Jahr hatten wir auch schon einen recht großen Artikel, dieses Jahr wieder. Nächstes Jahr muss man dann hoffen, dass wieder jemand darüber stolpert und sich nicht sagt, ach, langweilig.
Wobei das Bild ist einfach schrecklich. Also ich finde es ganz grauenvoll. Aber ich glaube, letztes Mal war Matthias so in Szene gesetzt, ne? Mit Gestik oder so, kann das sein?
Ja. Der Matthias aber als Spielleiter. Ja.
Aber hör mal, ja. Moment mal. Ich sehe immer nur meinen Hinterkopf auf der Presse. Das war letztes Jahr schon so.
Dazu wollte ich nämlich jetzt kommen. Man sieht nämlich immer nur seinen Hinterkopf.
Ja, das Problem ist, ich sitze immer gegenüber den fotogenen Mädels. Und das ist ein Fehler. Das werde ich beim nächsten Mal berichtigen.
Und nächstes Jahr sollen wir uns dann auch darum bemühen, tatsächlich eine Spielrunde zu haben. Und,
wenn die Presse kommt, ja.
Die Presse kommt, ja. Okay, wir haben aber nicht nur mit der Presse geplauscht.
Das haben wir aber dennoch ziemlich lange gemacht.
Ja, das ist richtig. Es war auch sehr merkwürdig, das Gespräch. Vor allen Dingen der Fotograf, der nicht so recht mit diesem Hobby anfangen konnte. Aber das kann Matthias nochmal in...
Gestellte Fotos sind immer schwieriger. Und dann dabei, ja.
Ja, tu doch nochmal so, als würdest du würfeln. Das war mein Lieblingsspruch, gebe ich zu.
Dabei wäre das Würfeln an sich gar nicht so schwierig gewesen.
Ja. Hast du dann halt doch nochmal den Finger da so hin. Ach, das war schön. Egal. Ein Bekannter meinte ja, das würde immer so laufen. Kann ich nicht bestätigen. Aber hey, okay.
Naja, jedenfalls haben wir auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Und wir konnten drei Systeme testen, und zwar einmal Iron Kingdoms, Dragon Age und auch noch Splittermond. Wobei letzteres, da haben wir sozusagen nur das Kampfsystem an sich einmal uns genauer angeschaut. Und Matthias hat das Ganze dann so ein bisschen gelesen. Aber starten wir doch zuerst einfach mit Iron Kingdoms. Was hast du denn da Interessantes erlebt, Patrick? Das war deine erste Iron Kingdoms-Runde, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, ich habe mir gedacht, zu der Con mir mal dieses Einsteigerheft, was ich mir von der Spielemesse mitgenommen habe, dann auch mal zu Gemüte zu führen und etwas genauer vorzubereiten. Dieses kleine Abenteuer dann eben daraus vorbereitet und ich finde das System grundsätzlich ganz nett. Auch dieses Einsteigerheft ist sehr nett gemacht. Also es sind ja vorgefertigte Charaktere dabei, die gleich auch ihre Sonderfertigkeiten mit erklärt haben. Also man hat so einen vierseitigen Bogen mit Hintergrundgeschichte des Charakters, mit den Sonderfertigkeiten eben, wie kann der im Kampf agieren, was sind die Besonderheiten. Und auf dem Charakterbogen selber ist dann auch nochmal so eine Kampftaktik angegeben. Also Nach dem Motto, stell dich am besten so hin, stell dich neben den, dann kriegt der noch einen Bonus und du benutzt dann dies und jenes, um dann vernünftig agieren zu können. Also das fand ich schon mal so ganz nett. Ich hatte das Zeitgründen das jetzt nicht so intensiv vorbereitet, wie ich mir das gewünscht hatte, auch nochmal mit Referenzen im Hauptregelwerk, sondern mich auf die Regeln da im Einsteigerheft begrenzt. Und das hat dann schon an einigen Stellen, wo man dann sich gefragt hat, wie funktionieren denn so einige Dinge. Wir hatten beim Zaubern das Problem, dass so zum Beispiel im Raum stand, wie häufig kann man denn überhaupt zaubern, kann man das beliebig, da gibt es ja irgendwie Punkte, die dann abgezogen werden und solche Geschichten, die wir so nicht gesehen hatten, also entweder weil sie im Heft nicht drin standen oder weil ich sie überlesen habe, das will ich jetzt noch nicht mal unbedingt vorwerfen. Aber den Eindruck, den ich hatte, es ist ein sehr simples System. Man würfelt mit zwei sechsseitigen Würfeln. Dazu kommt dann ein Attribut und Fertigkeitswert, so dass man am Ende irgendwie nochmal vier, fünf vielleicht draufkriegt, je nachdem, wie gut man da auch ist. Und dann einen Wert schlagen muss, der, ich glaube, 12 ist so eine relativ normale Schwierigkeit, die man dann, gegen die man dann würfeln muss. Und so macht man dann da seine Proben. Es wird auch durchgezogen bis in den Kampf hinein. Auch da werden entsprechend Angriffswürfe nach diesem Muster gemacht. Man muss dabei dann einen Abwehrwert treffen, so ein bisschen wie bei D&D die Rüstungsklasse, wenn man es einfach mal vergleichen will. Also das ist der Zielwert, den muss man erreichen. Und wenn man das schafft, dann würfelt man den Schaden aus, der dann auf so einem, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen hattet, vom Bild her, auf so einer Spirale für die verschiedenen Attribute markiert wird, sodass man dann, wenn man, was weiß ich, im körperlichen Bereich was verloren hat, dann noch entsprechende Mali bekommt, solange man so getroffen ist. Ja, dazu kommt eine taktische Komponente, die sich, glaube ich, erfordert, dass man es mit einem Brett spielt, weil da Elemente drin sind, die sagen, wenn von dir im Umfeld von so und so viel Zoll deine Verbündeten stehen, kriegen die +2 auf ihren Rüstungswert. Wenn du direkt im Basenkontakt mit Person X stehst, kriegt die diesen Bonus. Und solche Fragen, die kann man bei so einem klassischen Kampf, wie wir ihn häufig machen, glaube ich, sehr schwierig darstellen oder einfach unterliegen dann einer gewissen Willkür. Bringen aber, glaube ich, eben darum auch eine gewisse Taktik mit. Das ist ja auch ein Rollenspiel, was aus einem Tabletop herausgekommen ist oder herausgegangen ist. Das spielt sich da auch so ein bisschen wieder. Ich habe auch erst gedacht, ich mache da einfach so ein Zollraster drüber. Aber ich glaube, das ist auch nicht ganz das, was da mit bezweckt ist. Das hilft natürlich so ein bisschen, damit man jetzt nicht jede Bewegung mit einem Maßband machen muss. Aber am Endeffekt ist da so ein Maßband sicherlich hilfreich, um das noch zusätzlich zu machen.
Wie kam das Ganze denn so an? Also hat das Setting überzeugt und wie ist das mit dem Kampf? Also lief das alles flüssig?
Ist ein bisschen schwierig. Ein Spieler war, ich sag mal, glaube ich, generell sehr erschöpft oder was auch immer. Also das war etwas merkwürdig. Das ist ein merkwürdig.
Insider, ja, wir wissen, wen du meinst.
Ja, dann eine Spielerin ist so ein bisschen auch aus Verzweiflung, will ich jetzt nicht sagen, aber die war jetzt sowieso nicht so stark interessiert an dem System. Und ich glaube, bei den anderen kam es ganz gut an. Das waren nur eben diese Lücken, die so ein bisschen dann ja auch Fragezeichen hinterlassen hatten. Vom Setting her fände ich es einfach sehr interessant, weil es verschiedenste Dinge mischt. Eben Magie hat man immer noch drin, das ist ja eine Fantasy-Welt. Man hat aber eben auch Dinge wie Granaten, wie diese Steam-Jacks, also diese so kleine Roboterwesen, die aber auch gesteuert werden müssen. Und von daher fand ich es persönlich sehr interessant, das auch mal zu testen. Inwiefern sich das hier in eine Spielrunde umsetzen kann, weiß ich allerdings noch nicht. Aber das hat, glaube ich, eher Zeitgründe als oder Materialgründe als jetzt Settinggründe.
Okay, also denkst du, dass wir auf jeden Fall dort nochmal zurückkommen werden und vielleicht nochmal eine Folge dazu machen?
Also ich wollte mir auf jeden Fall jetzt dieses Regelwerk auch nochmal genauer angucken und dann wird es sicherlich zumindest eine Rezi dazu geben und wie wir dann hier, ob wir hier nochmal das auch spielen, um dann einen Test dazu zu machen, müssen wir dann nochmal gucken.
Nur um das jetzt kurz zusammenzukriegen, weil ich war jetzt ja leider auch nicht dabei. Ich habe mich nachher nur interessiert dann dazugestellt und hatte mal die Gangtablette überflogen. Aber es wirkte jetzt schon für mich wie so ein kleiner Ausflug ins Tabletop. Und ja, als solcher habt ihr den eigentlich auch gespielt. Ne? Aber das kam trotzdem gut an, auch bei den ganzen Faktoren. verkappten Rollenspielern.
Genau, ich glaube, wie gesagt, ohne Tabletop-Elemente kannst du das schwieriger zumindest spielen. Von daher würde ich da schon drauf setzen.
Genau, die Fähigkeiten und Schablonen und so, die legen es schon drauf an, das hatte ich jetzt auch so gesehen. Ja.
Okay, ich habe dann Dragon Age getestet und Matthias kannte das Ganze ja dann auch schon sehr theoretisch, ne? Also hat sich ja dann auch mit dem Regelwerk schon beschäftigt und so weiter.
Ja.
Wir haben das dann das erste Mal dann auch getestet. Und Dragon Age basiert auf dem Age-System. Das funktioniert mit 3W6 und einer der Würfel ist farbig. Und wann immer ein Pasch kommt, dann zeigt der farbige Würfel an, wie viele Punkte man verwenden kann, um einen besonderen Stunt auszulösen. Und das funktioniert im Kampf. In dem anderen Set funktioniert das auch bei normalen Proben. Im Kampf kann das dann bedeuten, dass man eben nochmal angreifen kann, den Gegner zurücktreiben kann oder ihn zu Boden schleudern kann.
Ja, machst ein bisschen mehr Schaden, gehst leichter durch die Rüstung durch und so weiter. Ne? Sowas genau. Ist dann. Für Zauber gibt es das Ganze dann auch. Die haben nochmal ihre eigene kleine Liste, aus der die auswählen dürfen.
Kompliziert ist das Ganze nicht. Also 3W6, die werden zusammenaddiert, da muss man einen Schwierigkeitsgrad knacken und schon hat man direkt den Indikator, ob man was geschafft hat oder nicht. Die Welt ist bekannt aus dem Computerspiel und auch aus der Romanreihe, die übrigens gar nicht so schlecht ist. Also das liest sich wirklich ganz gut. Ich habe den ersten fast durch. Ja, ich muss sagen, das Ganze haben wir gespielt mit einem Adventure-Funnel, den ich mir Freitagabend schnell überlegt habe. Findet den vermissten Sohn. Und das Ganze führte uns dann in einen nebligen Wald, wo es einen Fluch gab von einer Frau, die mit ihren Jagdhunden in einem Weiher ertränkt wurde. War, glaube ich, für den Einstieg ganz brauchbar. Wir haben doch gesehen, dass das System sehr schlank ist und soweit sehr gut funktioniert. Also es gibt zwar nur drei Klassen, den Kämpfer, den Magier und den Schurken, aber ich denke trotzdem, wir hatten zwei Magier und die waren auch schon anders aufgestellt.
Ich meine, wir haben jetzt nicht gesehen, wie sich Charakterklassen dann entwickeln können, ob die sich dann wirklich unterschiedlich entwickeln können. Das heißt, wenn man jetzt, ich würde schon also zusehen, dass man die drei Klassen irgendwie verteilt. Ich kann nämlich jetzt keine Gewähr darauf geben, wenn man drei Krieger spielt, dass die sich wirklich so auseinanderleben. Klar, man kann verschiedene Stile, ob das Zweihänder, Einhänder und Schild und Bogenschießen und so weiter. Man hat schon ein paar Auswahlmöglichkeiten. Aber ich sag mal, wir haben jetzt eine Proberunde gespielt, jeder auf Stufe 1 und war jetzt eher so eine Testrunde. Aber das hat alles sehr gut funktioniert. Wir haben ja auch uns die Mühe gemacht und haben die Charaktere an Ort und Stelle gemacht. Das heißt, wir haben den ganzen Prozess auch einmal so durchgemacht und das war eigentlich auch sehr schnell, war in Ordnung. Wenn man, ich sag mal, gemeinsam weiß, wie das so einigermaßen, wir haben es jetzt auch zum ersten Mal gemacht, war alles recht leicht zu finden. Ich meine, es hilft, dass das Regelwerk dafür sehr übersichtlich ist. So viel rumblättern kann man da gar nicht und ja, das hat eigentlich, das hat tadellos funktioniert. Wie Daniel schon sagte, was ich noch sehr elegant finde, wenn er einfach so sagt, dass man die 3W6 würfelt und dann einen Schwierigkeitsgrad versucht zu schlagen, das ist im Kampf und nicht im Kampf genau dasselbe. Das heißt, die Mechaniken, ihr müsst nichts anderes irgendwie erklären, der Kampf funktioniert da genauso, als wenn ich versuchen würde, irgendwo hinzuschwimmen oder einen Baum zu klettern, Target Number raussuchen und dann eure Boni auf die 3W6 drauf addieren und schon gucken, ne, würfeln und schauen, habe ich das geschafft, habe ich ihn getroffen oder habe ich den Fertigkeitswurf geschafft. Alles ein und dasselbe und deswegen eigentlich relativ zügig anderen Leuten zu erklären.
Wie dynamisch macht denn diese Stunt-Mechanik die Kämpfe? Also wie häufig habt ihr die benutzt und wie lief das dann?
Das ist wirklich was Besonderes. Also da wollte ich eben auch noch drauf kommen. Also wir hatten einen Kampf, in dem sich für Matthias abzeichnete, dass er sehr schwer verletzt ist und dass das schon ziemlich haarig wird. Das war noch ohne Stunts. Dann kamen dann auch mal von den Spielern ein paar Stunts. Das reißt das Ruder dann doch heftig herum, oder?
Ich meine, es gibt schon viel Variation darin, ne? Ob ich treffe, ob ich gut treffe. Aber so ein Stunt kann nochmal aus einem guten Angriff einen ausgezeichneten Angriff machen, wenn ich das mal so formulieren soll, der tatsächlich das Ruder nochmal umlenken kann. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also wenn man dann auch noch viele Stuntpunkte generiert, dann kann man ja noch, dann, ich meine, ich finde das in Ordnung, weil die Auswahl ist dennoch begrenzt, aber es reicht. Und das heißt, man kann relativ zügig raussuchen, was sich für einen jetzt in der jetzigen Situation lohnt, ob es doppelt angreifen ist oder ob es etwas mehr Schaden ist oder nicht. Das funktioniert alles sehr zügig. Und, du hattest jetzt auch gefragt, passiert das häufig? Es ist nicht so, es ist jetzt nicht der kritische Treffer, wie bei den meisten jetzt irgendwie, ne, D&D-Produkten, wie auch immer, ne, die 20 oder so. Das ist, das passiert schon häufig, muss aber natürlich jetzt nicht so stark sein. Aber es ist dennoch immer schön, wenn es passiert, weil dann kannst du halt eben so einen kleinen Extra-Effekt. Also ich fand es ziemlich gut. Es ist halt nicht warten auf den kritischen Treffer, sondern du triffst und guckst dann, oh hey, ich habe auch gleichzeitig noch ein paar Standpunkte. Mit denen mache ich das und das.
Klingt so ein bisschen nach einer netten Abwechslung, die man dann im Kampf eben hat, anstatt die normalen Angriffswürfe quasi zu würfeln.
Fairerweise muss ich dazu sagen, braucht das System auch, weil wenn es ohne so ein Stunt-System wäre, ich meine, wir haben es ja jetzt noch nicht auf Herz und Nieren getestet, ne? Aber könnte mir schon vorstellen, dass immer nur plus 3 auf den Angriffswurf und dann 2W6 Schaden plus 2 würfeln und das ist dann alles, was du machen kannst im Kampf, relativ eintönig wird auf Dauer. Das heißt, die Stunt-Mechanik, das muss man jetzt gucken, ob das ausreicht, um das System spannend zu machen. Aber ich fürchte schon, weil eigentlich hat man schon gesehen, dass die Wogen des Kampfes sich auch mal drehen können. Und dann eben durch so einen guten Stunt. Die Monster können das ja auch. Ne? Hat er dann Hunde? Und was mir vorher schon an dem System sehr gut gefallen hat, oder worauf ich mich freue, weil wir hatten jetzt ja nur mit relativ kleinen Gegnern zu tun oder schwächeren, sagen wir es mal so. Die Monster haben dann quasi teilweise eigene Stunts, die jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen beschreiben. Oder die haben stehen, dass sie diese speziellen Stunts häufig machen. Das heißt, wenn ein Hund angreift und der kriegt Stuntpunkte, dann steht dann, der wird als erstes versuchen, mehr Schaden zu machen und der wird versuchen, dich auf den Boden zu werfen. Das ist jetzt quasi aber das Einfache. Aber das funktioniert schon ziemlich gut, finde ich, weil das passt dann eben zu den Tieren und bei anderen Monstern mögen das andere Stunts sein. Und was noch witziger ist, ist eben, wenn bei einigen Monstern steht, benutzen den und den Stunt und den gibt es ja nicht in der Liste, sondern das ist deren eigener persönlicher Stunt. Das heißt, ein Ogre, wenn der dann irgendwie 3 Stuntpunkte hat, dann steht unter seinem Kasten mit den ganzen Werten steht dann der Stunt beschrieben, den er gerne macht. Und der hat dann eben, was weiß ich, dann nimmt er sich jemanden und presst den zusammen und dann kann man hier noch ein paar Würfe machen und dann schmeißt er dich irgendwie noch 6-7 Meter in die Wüste. Das ist alles ziemlich toll gemacht. Wird noch auf Herz und Nieren getestet, aber der erste, ich würde sagen, Probelauf hat schon Lust auf mehr gemacht.
Da Matthias schon voll in Fahrt ist bezüglich Kämpfen und Kampfsystemen, würde ich jetzt schon direkt rübergehen zu Splittermond. Splittermond kam daher mit einem sehr schicken Gratis-Rollenspieltags-Heftchen. Das war schon eine verbesserte Version des alten Heftchens, wo, glaube ich, noch die Beta-Regeln drin waren oder die ersten Regelentwürfe. Das Ganze wurde dann nochmal ein bisschen bearbeitet und während wir so am Tisch saßen, hat sich Matthias das Ganze durchgelesen und war so neugierig, dass er das Kampfsystem testen musste.
Jetzt muss man vorsichtig sein. Erstmal, Rollenspiel-Amateur Matthias hatte von Splittermond noch nie gehört, ja, zu dem Zeitpunkt.
Die haben das doch darüber im Podcast nochmal. Naja, egal.
Vielleicht war ich da nicht dabei.
Egal. Ja, bestimmt. Ja.
Oder ich habe dann weggehört. Zumindest konnte ich mit dem Namen so nichts anfangen. Ich habe von dem Hintergrund, weiß ich auch quasi nichts, außer das, was man mir hier in 2 Nebensätzen erklärt hatte. Ich hatte also lediglich dieses System, habe hinten auf dem, wie gesagt, schön designten Heftchen, habe ich diese so einen merkwürdigen Pfad gesehen. Und dann sagten andere Leute, ja, das ist dieser Initiative-Pfad. Worum geht's? Ja, wenn man jetzt eine Aktion macht, dann setzt man so viele Felder vor, wie diese Aktion wert ist, wie lange die dauert. Und dadurch gibt's nicht so dieses typische, du bist dran, er ist dran, dann bin ich wieder dran, sondern du machst eine Aktion, die dauert aber jetzt vielleicht sehr lange und andere Leute können dann vielleicht 2 oder 3 Mal handeln, bis du wieder dran kommst. So, ich gebe zu, ich war sehr neugierig und habe mir dann eben kurz die Kampfregeln mal angesehen und dann habe ich sie mir kurz auch durchgelesen und irgendwann, ich sag mal, wir saßen einfach so rum, hatten eine kleine Pause und sage ich so, Leute, wir nehmen uns jetzt mal einfach jeder so einen Starter-Charakter für das Abenteuer hinten raus Und dann stellen wir uns einfach mal in 2 Meter Entfernung und schlagen aufeinander ein. Ich will einfach mal sehen, wie das Kampfsystem funktioniert. Ja, gesagt, getan. Daniel hatte den unfairsten Charakter, ne?
Ich hatte den besten Charakter, den ich auch nur im Spiel spielen würde. Ja, das ist also eine tolle Sache gewesen.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Zweifels, irgendwie so ähnlich.
Ist ja auch wurscht. Genau, bevor wir das...
Das ist doch der Hintergrund, das ist doch nicht wurscht.
Dafür hatten wir keine Zeit. Wir haben uns ja nicht mal... Ich habe mir weder den Hintergrund noch das Abenteuer nicht gelesen. So, aber das hat mich sehr beeindruckt. Nur kurz, das System ist relativ simpel. Man würfelt mit 2W10, addiert dann den Fertigkeitsboni drauf, also kommt jetzt auch nicht, kommt einem irgendwie bekannt vor, ja, aus 3W6 werden hier 2W10, dann kommen Boni drauf für die Fertigkeit, die sind aber in der Höhe von so, sagen wir mal, 6 bis 13, 14, so sah das so aus. Und dann versucht man eben auch eine Target-Number zu treffen. Wenn das Fertigkeitswürfe sind, dann denkt sich quasi der Spielleiter die aus und setzt die vorher fest. Beim Kampf sind es natürlich vorgefertigte Werte, die den Charakteren entsprechen und ihren Attributen. So, ich gebe mal ein kurzes Beispiel. Dann hatte jetzt Daniel war sehr gut im Speerkampf ausgebildet. Das heißt, der hat 2W10 gewürfelt und hat eine 13 drauf addiert. Dann hat er versucht, die Verteidigungswerte von uns zu treffen und die waren dann ungefähr 20, 25. Das hat also relativ häufig geklappt. So, was mir dabei direkt sehr gut gefallen hat, für das Spiel sind 3 Punkte, die man über den Wert hinaus Erfolg hat. Sind immer ein Erfolgsgrad. So, das kennt man auch aus verschiedenen Systemen. Aber hier ist das auch im Kampf sehr wichtig, weil das gibt dir direkt einen Schadenspunkt mehr. Das heißt, man trifft relativ häufig, würde ich sagen. Und wenn man dann auch, und man wird dann auch noch belohnt, wenn man sehr gut trifft. Ich mochte das, gebe ich zu. Das fand ich auch sehr eingängig. Wir haben sogar, Andreas war dabei, schöne Grüße an dieser Stelle. Der hatte dann auch sich die Mühe gemacht und auch mal gezaubert. Der hatte sich das dann einmal durchgeguckt, fand ich ganz klasse. Dann haben wir das auch mal kurz gesehen. War auch ganz simpel, fügte sich in das bestehende Regelkonstrukt gut ein. Was mir da direkt aufgefallen ist und was ich jetzt nicht so gut fand, ist, war, dass irgendwie jeder Charakter über eine Zauberliste verfügte. Man sagte mir dann, das würde dem Hintergrund entsprechen, weil jeder so ein Splitterträger ist, aber gut, das müsste ich dann mal rausgucken. Lange Rede, kurzer Sinn. Daniel hat quasi mit seinem riesigen Speerkämpfer ganz lange gebraucht, um Angriffsmanöver zu machen und währenddessen konnten die schnelleren Leute, ich hatte so einen Bogenschützen, konnte dann immer einen Pfeil auflegen und abschießen und ich fand das ehrlich gesagt ganz witzig, unsere Marker über diese Initiativliste da zu setzen. Ich fand das toll. Beim Daniel hat man direkt gemerkt, der war da sehr, sehr skeptisch. Vielleicht möchtest du das selber kurz ausführen.
Man muss sagen, das funktioniert viel schneller und intuitiver, als man von der Beschreibung, glaube ich, denkt. Also das klappt schon sehr gut.
Im Grunde tust du dasselbe wie in jedem Fantasy. Also du greifst an, nur musst du halt jetzt daran denken, dass du, wenn du dran bist, eben kurz auf deiner Initiativfolge, was habe ich denn gemacht? Ich habe mit dem Langschwert angegriffen. Gut, das sind 6 Initiativpunkte. Dann gehst du 6 Punkte weiter und dann guckst du, wer ist denn jetzt dran? Und ich finde das, ob du jetzt die ganze Zeit in der Liste hinten festhältst, wer war denn jetzt bei welcher Initiativreihenfolge dran, hältst du das jetzt quasi über so Marker fest und das bewegt sich.
Ist ja auch soweit in Ordnung, aber meine Frage ist eben da, und das stand da, glaube ich, nicht drin, also ich habe das Heft jetzt auch nicht so intensiv gelesen, aber die Frage ist einfach, wie mache ich das als Spielleiter, wenn ich unterschiedliche Gegnertypen habe? Wenn ich eben eine Gruppe Bogenschützen habe, wenn ich eine Gruppe Reiter habe, wenn ich eine Gruppe Schwertkämpfer habe. Jeder hat ja dann eine andere Initiativreihenfolge. Dann wird es, glaube ich, für den Spieler, ist es immer eine tolle Sache, weil der Spieler muss ja nur eine Figur kontrollieren. Aber ist es dann für den Spielleiter nicht ein bisschen zu viel, wenn er dann
so vielleicht hilft ihm das sogar. Ich meine, sonst hast du deine Zettelchen, wo du die Initiativreihenfolgen oder was drauf hast. Also entweder tun die alle das Gleiche, dann hast du das Problem eh nicht. Wenn du die Gruppe Bogenschützen hast, die weit genug wegstehen und die alle Fernkampf machen können, können die auch alle gleich handeln, faktisch. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe es ja nur beobachtet. Ne? Aber wenn der eine natürlich im Nahkampf ist, der andere so, dann musst du eben mit mehreren Figürken arbeiten. Ich glaube, was ich sehr interessant fand, war eben genau diese Tatsache. Ich habe es ja auch nur beobachtet. Ne? Aber du hast mit deinem großen Speer, hast aber immer auch sehr viel Zeit dafür gebraucht, um damit einen Angriff zu machen. Und der Andreas hat dann einfach mal zup, zup, zup in der Zeit 3, 4 für Zauber sprechen können und Matthias zumindest einen halben Bogen abschießen, hätte ich jetzt, oder anderthalb Bogen abschießen.
Ja, richtig,
also so ist das, glaube ich, der Zauber war irgendwie um die 5 rum.
Ja.
Matthias braucht zum Abschießen irgendwie 10 und bei dem waren es ungefähr 15, nur um da die Relationen zu nennen. Und das ist dann natürlich schon auch mal interessant, dass dadurch auch so kleinere Waffen wie mit einem Dolch oder so zu agieren, schneller zu agieren, dann auch vielleicht ein bisschen mehr zur Geltung kommen als so die Wuchtwaffen, mit denen man sonst so die Abenteurer durch die Gegend laufen
sieht. Das stimmt natürlich, aber der wichtigste Punkt ist eigentlich für mich, dass so der Kampf noch mehr zu einem Spiel im Spiel wird. Also es wird einfach noch mehr Fokus darauf gesetzt. Und das ist einfach nicht meins.
Nach Iron Kingdoms wirkt das jetzt ein bisschen merkwürdig.
Aber es ist einfach nicht meins. Also es ist nicht meine Art, wie ich das gerne spiele. Ne?
Das ist halt Geschmackssache. Bei Dragon Age haben wir ja auch gesehen. Bei Dragon Age kann ich mir schnell vorstellen, dass das für den einen oder anderen zu wenig Taktik ist. Und ich gebe zu, aber ich finde, das ist immer noch sehr wenig im Gegensatz jetzt zu einem typischen D&D oder so. Weil ich eigentlich ja wirklich nur die einzige extra Mechanik dabei ist, dein Püppchen quasi um 6 Felder nach vorne zu stellen, wenn du angegriffen hast. Ansonsten kommt da nicht mehr, ne, das wird nicht komplizierter, das ist auch nicht zeitaufwendiger, hätte ich jetzt gesagt.
Ich würde es drauf ankommen lassen. Also ich würde erstmal sehen, wie sich sowas im Langzeittest.
Aber was mich ja leicht nochmal interessieren würde, ich glaube, du hattest kurz darauf geguckt, hat es denn mit diesen Splittergeschichten auf sich? Ich glaube, Daniel hatte sich das kurz mal angeguckt.
Die haben alle unterschiedliche Splitter und diese Splitter haben dann nochmal so zauberähnliche Fähigkeiten. Also mein Charakter konnte dann, glaube ich, die Mali, die man beim Bekommen von Wunden erhält, die konnte er umwandeln in Boni. Also anstatt -3 auf alle Würfe hat er dann +3 auf alle Würfe bekommen, weil er dann eben so einen Splitter in sich trug.
Nebenbei, das Wundensystem hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Das ist dann quasi, wenn einer 6 Trefferpunkte hat, dann hast du quasi irgendwie 3 oder 4 Mal diese 6 Trefferpunkte. Und jedes Mal, wenn du die 6 Trefferpunkte quasi verlierst, dann bist du erst bist du unverletzt, hast 6 Trefferpunkte. Wenn du die dann verlierst, bist du verletzt, hast dann Mali auf deine gesamten Würfe, wirst du nochmal 6 Punkte verletzt, bist du schwer verletzt, kriegst du -3 oder -4 irgendwie und dann geht das quasi, bis du dann irgendwann hin bist. Und mir hat das System sehr gut gefallen, weil das sind relativ wenig. Du kannst jemanden quasi eigentlich sehr schnell über einen guten Angriff direkt in einen Zustand bringen, der es einem schwer macht oder der zumindest direkt Mali verursacht. Und sowas mag ich immer, weil dann immer bevorteilt, also dann wird auch tatsächlich, ist es mal wichtig, wer als erster dran ist. Und stell dir mal vor, dann bist du auch noch als erstes dran und kannst auch noch schnell angreifen mit einem Dolch oder mit einem Bogen oder wie auch immer. Dann, also ich finde, da steckt was hinter.
Wenn du früher dran bist, kannst du ja, glaube ich, deinen Angriff erstmal durchführen. Aber vielleicht, um auch ein kurzes Fazit von mir als Beobachter. Ich fand auch, es war vieles gut durchdacht, also auch dieser Charakterbogen. Ich meine, das gibt es ja bei anderen Systemen auch teilweise, dass du, wenn du irgendwie nur noch die Hälfte deiner Lebenspunkte hast, dann hast du ein Mali und so weiter, aber das wird hier auch durch den Charakterbogen gleich mitgegeben. Also ich hatte auch den Eindruck, das ist ein interessantes System, was es sich vielleicht dann doch irgendwann mal lohnt
anzugucken. Ich will ja Daniels Punkt, muss ich ja an der Seite unterstützen, wir wissen jetzt nicht, wie das für den Spielleiter ist. Wenn er tatsächlich von dem jetzt gefordert wird, dass der irgendwie 6 Püppchen da rumfährt, dann weiß ich nicht, ob mir das so gefallen würde. Ich hoffe, man macht dann etwas wie mit einem Hordensystem, ähnlich wie bei den Warhammer 40.000 Sachen, dass man eben vielleicht stellvertretend ein Püppchen hat für mehrere Gegner, die sich dann gleich verhalten. Ich hoffe, man lässt das so, dass man das einfacher managen kann. Aber wir wissen es nicht, ne? Also wir haben es jetzt nur da so gesehen. In dem Abenteuer, ich habe natürlich dann die Recherche, die uns möglich war, haben wir getan. Einmal kurz in dem Abenteuer rumgekramt. Da hat man sich leicht gemacht und dann ja, waren da das immer nur 1 oder 2 Gegner.
Genau, da hat man es elegant umgangen, ja.
Ne, das war dann okay. Und hey, ich habe ja nichts gegen, theoretisch ist ja gegen eine Haus-Hordenmechanik überhaupt nichts anzuwenden. Solange die alle das Gleiche tun, dann kannst du ja quasi 6 Leute machen. Ja, wenn 6 Leute alle den Pfeil einlegen, gut, 9 Zeiteinheiten, dann lassen sie alle den Pfeil los von der Sehne, wieder eine, ne, das würde irgendwie gehen. Ist schwierig, weil
es ist, ne, das ist sehr
irgendwann
schwierig.
Irgendwann wird der eine angegriffen, dann will der was anderes machen, dann müsstest du die aufsplitten und so weiter und so fort. Ich weiß, also, ne?
Vielleicht koppeln wir das aber einfach mit dem Abschluss der Folge und fragen unsere Fans oder die Fans, oh mein Gott.
Hörer!
Fragen unsere Hörer, genau. Fragen unsere Hörer, ob ihr das kennt. Ich weiß, dass ich hatte mit einem über Twitter Kontakt, die Beta-Regeln in ihrer Gruppe schon ausgiebig testen. Vielleicht auch einfach die Erfahrung unten in die Kommentare, damit man da auch so ein bisschen diese Information und Erfahrung weitergeben kann.
Oh ja, bitte, vielleicht klären sich einige unserer Fragen auch direkt.
Genau, bevor wir jetzt rumspekulieren und uns da Gedanken drüber machen. Und dabei gibt es eigentlich auch dafür eine knifflige Lösung. Wäre ja ärgerlich. Ja.
Aber ist doch schön, stimmt, oder? Ja. Wir haben drei Sachen getestet und drei Sachen sind ziemlich gut bei weggekommen. Alle sind alle euphorisch.
Ja. Ich meine, auch das ist, finde ich beim Gratis-Rollenspieltag eben auch interessant, nicht nur Neulinge zu werben, sondern eben vielleicht auch mal über das hinauszuschauen, was man sonst so am Spielabend oder zu Hause in den Spielrunden hat und mal was Neues auszuprobieren. Ja.
Und wie viel hätte es noch gegeben, was man hätte testen können? Aber der nächste Gratis-Rollenspieltag kommt ja bestimmt.
Wieder in Gelsenkirchen wahrscheinlich.
Also sehr auch gut. Mit großem weiteren Zustrom an Publikum hoffen wir dann. Alles klar, das war unser Special zum Gratis-Rollenspieltag. Also Nachlese sozusagen. Ihr habt ja dann auch noch die Möglichkeit, den Einblick in die deutsche Rollenspielsysteme in einer anderen Folge zu hören. Auch ein Special zum Gratis-Rollenspieltag. Und wir hören uns dann wieder mit einer regulären Episode wieder im Laufe des Monats wahrscheinlich. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß noch beim Rollenspielen.
Bis bald.
Tschüss.